Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 30. Fritz schwieg eine Weile. Welche Perspektive öffnete sich ihm da auf einmal? Er liebte seinen Herrn von ganzem Herzen. Er hätte für ihn mit Freuden das Leben hingegeben, und nun gab es eine Möglichkeit, sein naher Verwandter zu werden. Dieses Schweigen dauerte Müller zu lange. Er fragte: »Welchen Grund hast du zu dieser Erkundigung?« »Oh«, antwortete der Gefragte stockend, »ich halte es für möglich, dass die verschwundenen Knaben sich wiederfinden, wenigstens einer von ihnen.« »Diese Möglichkeit ist natürlich vorhanden«, meinte Müller, erstaunt über die Rede seines treuen Dieners. »Aber wie kommst du dazu, dies zu betonen?« »Weil es mir scheint, als ob ich zufälligerweise etwas über einen der Knaben erfahren habe.« »Wirklich? Ist's wahr?« fragte Müller überrascht. »Das wäre nicht nur ein Glück, sondern geradezu ein Wunder zu nennen.« »Aber du täuschest dich. Wie sollte gerade Audrey ein Ort sein, wo solche Nachricht zu bekommen wäre?« Zwar gibt es Umstände, Zufälle, Gottesschickungen, über welche man geradezu erstaunen muss. Ich habe gerade hier ein Beispiel davon erlebt. Du weißt, dass auch mein Vater vor Jahren spurlos verschollen ist. Keine Nachforschung hat uns Nutzen gebracht. Nur hier in Audrey habe ich etwas erlauscht, was ganz geeignet ist, das erste Licht in dieses Dunkel zu werfen. Finden Sie eine Spur von dem Verschollenen, so will ich dies Ihnen von ganzem Herzen gönnen, Herr Doktor«, sagte Fritz. »Außerordentlich wäre es allerdings, wenn gerade auch hier in Audrey eine Fährte sich eröffnete, auf welcher die beiden gesuchten Knaben zu finden sind. Haben Sie denn nicht ein Zeichen an sich gehabt, an welchem Sie zu erkennen gewesen wären?« »An Ihrem Körper nicht«, aber ihre Kleidchen sind gezeichnet gewesen, und am Halse hat jeder ein Kettchen gehabt mit einem Löwenzahn, in dessen Inneren sich die Miniaturbilder der Eltern befanden. Bei Zwillingen lässt sich nicht so gut von einem Unterschiede des Alters sprechen, da dieser ja nur Minuten betragen kann. Doch einer ist doch immerhin der Ältere. Dieser hatte den rechten, und der andere, der Jüngere, den linken Reißzahn. Der Onkel war nämlich einmal in Algerien gewesen und hat dort einen außerordentlichen männlichen Löwen erlegt. Nebst dem Felle brachte er die beiden Reißzähne mit. Die Araber sind sehr abergläubisch. Sie sagen, ein Sohn werde ein starker und tapferer Mann, wenn man ihm einen Löwenzahn anhänge. Dieser Ansicht ist der Onkel gefolgt, freilich nicht aus Aberglauben, sondern einer unwillkürlichen Eingebung, einer Liebhaberei wegen. Es hat nicht ein jeder das Glück, von sich sagen zu können, dass er den König der Tiere erlegt habe, und darum ist ein solcher Zahn für den Sohn eines Löwentöters ein wertvolles Andenken an den Mut des Vaters. Wo sind die beiden Knaben verloren gegangen? In oder bei Neidenburg in Ostpreußen, antwortete Müller, fuhr aber rasch fort: Alle Teufel, da fällt mir ja ein, dass du aus jener Gegend bist. War es nicht ein Dorf bei Neidenburg im Regierungsbezirke Königsberg, wo du geboren bist? Ja, in Großscharnau bei Neidenburg, aber ich bin dort nicht geboren, sondern gefunden worden. »Wie, was?« fragte Müller erstaunt stehen bleibend. »Ah, richtig, du hast keine Eltern.« »Ich bin unter einem Berge von Schnee hervorgezogen worden. Ich bin ein Findelkind, darum hat man mir ja den Namen Schneeberg gegeben.« »Ich besinne mich. Du hast mir dies ja bereits erzählt, aber um Gottes Willen, du willst doch nicht sagen, dass es zwischen deiner Auffindung und dem Verluste jener Knaben irgendeinen Zusammenhang gibt? Vielleicht ist dieser Zusammenhang vorhanden, Herr Doktor. Eben darum habe ich Sie ja um Verzeihung gebeten, falls ich Ihnen zudringlich erscheinen sollte. Sie kennen mich, ich will kein Aufdringling sein, aber ich wäre ganz glücklich, wenn es mir gelänge, meine Eltern zu finden. Ob diese nun arm oder reich, bürgerlich oder vornehm sind, das ist mir ganz gleich, wenn nur die Sehnsucht, welche ich nach ihnen fühle, befriedigt wird. Aber Mensch, Fritz, was redest du da für dummes Zeug? Jeder Vater und jede Mutter wird froh sein, ein verlorenes Kind zu finden, ganz gleich, ob dieses Kind von armen oder wohlhabenden Leuten aufgenommen wurde. Ich weiß in diesem Augenblicke noch nicht, was du sagen willst und was ich denken soll, aber woraus schließt du, dass der erwähnte Zusammenhang stattfindet und vorhanden ist? Weil ich einen Löwenzahn trage, und zwar den aus dem rechten Kiefer. Großer Gott, ist's möglich? Er ist bei dir gefunden worden? Ja. Du hast ihn noch? Ja, ich trage ihn hier am Halse. Und die Bilder sind drin? Ja, sie sind drin. Das hast du gewusst und mir niemals gesagt? Oh bitte, Herr Doktor, ich habe von den Bildern nichts gewusst. Gar nichts. Erst gestern hat mich Mademoiselle Nanon auf den Inhalt des Zahnes aufmerksam gemacht. Mademoiselle Nanon? Was weiß sie von dem Zahne? Sie hat in Paris eine Dame gesehen, von welcher erzählt worden ist, dass sie stets in Trauer gehe, weil sie zwei Zwillingsknaben verloren und nicht wiedergefunden habe. Ein jeder der Knaben hat an einer dünnen, goldenen Kette einen Löwenzahn getragen. Gestern traf ich sie im Walde. Meine Bluse hatte sich geöffnet und der Zahn hing hervor. Sie erblickte ihn und besann sich sofort auf jene Dame. Als sie hörte, dass ich ein Findling sei, nahm sie sofort an, dass ich einer der beiden Knaben sein müsse. Sie besah sich den Zahn genauer, und da fand es sich, dass er aus der Grafenkrone, in welche er gefasst ist, herausgeschraubt werden könne. Als sie dies versuchte, gelang es ihr, und nun entdeckten wir die beiden Miniaturporträts. Hat sie die fremde Dame gekannt? Nein, aber sie hat mir versprochen, sich sogleich zu erkundigen, wer sie gewesen ist. Ich glaube, dass sie bereits heute deshalb nach Paris geschrieben hat. Ja, die Tante ist zuweilen in Paris, das stimmt. Es gibt Verhältnisse, welche ihre Anwesenheit dort zuweilen nötig machen. Bei einer solchen Anwesenheit mag es möglich sein, dass sie von Nanon gesehen worden ist. Stimmte denn das Bild mit der Dame? Ja, Mademoiselle erkannte sie sofort. Nun, dann ist es nicht notwendig, nach Paris zu schreiben. Fritz, Fritz, du weißt, dass ich große Stücke auf dich halte. Wenn du mein Cousin wärst? Er trat nahe an ihn heran und fasste seine Hände. Oh, Herr Doktor, meinte der Diener ganz bescheiden, in einer Beziehung möchte es mir fast leid tun, zu hören, dass meine Eltern vornehme Leute sind, denn ich versichere... »Halt, dummes Zeug«, unterbrach ihn Müller. »Ich weiß, was du sagen willst, und ich verstehe dich, aber du bist wenigstens gerade so viel wert als irgendein Junker oder Edelmann. Sollte sich einer meiner beiden Cousins wirklich wiederfinden, so ist es mir doch lieber, du bist es, als dass es ein anderer ist. Du kannst also den Zahn öffnen?« »Ja, tue es, ich werde dir ein Zündholz anbrennen.« Er strich ein Zündholz an, steckte damit das Licht seiner Laterne in Brand und beleuchtete damit die Porträts, welche Fritz ihm zeigte. »Es ist kein Zweifel, sie sind es«, sagte Müller. »Es ist Onkel und Tante, der General und die Generalin. Mensch, du bist wahrhaftig, mein Vetter, komm her, lass dich umarmen.« Er blies aus Vorsicht die Laterne aus, steckte sie wieder in die Tasche und streckte dann die Arme aus, um den Diener an sich zu ziehen. Dieser jedoch trat einen Schritt zurück und sagte, »Halt, Herr Doktor, warten wir noch. Der Zahn ist zwar rekognosziert, aber es fragt sich doch sehr, ob ich der richtige Findling bin. Der Zahn erklärt und beweist noch nicht genug. Obgleich ich dem General, wie er damals gewesen ist, sehr ähnlich sehen muss, da die Seiltänzerin diese Ähnlichkeit sofort erkannte. Die Seiltänzerin? Welche? Die heute verunglückt ist. Ah, wieder ein Rätsel. Ja, und zwar ein ganz außerordentliches. Ich glaube nämlich fast, dass einer der Clowns, einer der Hans Würste es ist, der mich geraubt hat, mich und den Zwillingsbruder. Geraubt sollst du worden sein, also nicht verloren gegangen? Alle Teufel, das wird ja interessanter. Und davon hat dir in Frankreich eine Seiltänzerin erzählt? Das klingt ja gerade wie in einem Romane. Erzähle mir von der Seiltänzerin. Fritz berichtete ihm alles, was geschehen war. Als er geendet hatte, meinte Müller, »Nun gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Du bist mein Vetter und ich werde dich von jetzt an als solchen betrachten, obgleich wir uns im Interesse unserer Aufgabe vor anderen nicht kennen dürfen. Es gilt vor allen Dingen, des entflohenen Seiltänzers habhaft zu werden. Dafür lass mich sorgen, ich werde die geeigneten Schritte tun. Bis dahin aber wollen wir das tiefste Stillschweigen beobachten. Nur der Entflohene kann Auskunft geben, und ehe wir ihn nicht haben, lässt es sich schwierig beweisen, dass du der richtige Sohn des Generals bist. Das ist ja auch meine Meinung, sagte Fritz. Der Zahn kann verwechselt worden sein oder durch irgendeinen Zufall an den Hals eines ganz anderen Kindes gekommen sein. Ich bitte Sie zu tun, was Ihnen beliebt. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja, das kannst du, mein braver Fritz. Hier meine Hand. Ich verspreche dir, mich so zu bemühen und ganz so zu handeln, als ob ich selbst der Findling sei. Nun aber lass uns eilen, an das Grab zu kommen. Wir haben jetzt gezaudert und dieser Hassan wird wohl bereits auf uns warten. Sollte von ihm nichts über diesen Clown zu erfahren sein? Diese Frage legte auch ich mir soeben vor. Wir werden sehen, ob er etwas weiß, was wir gebrauchen können. Jetzt komm! Sie hatten schon längst den Wald erreicht, auf dessen Hauptwege sie bisher langsam dahingeschritten waren. Jetzt beeilten sie sich nun und bogen in einen schmalen Richtweg ein, der sie rascher in die Nähe des Zieles führte. Als sie dort anlangten, erhob sich hinter einem Steine eine dunkle Gestalt. »Wer ist es, der da kommt?« fragte sie. Müller erkannte sofort die Stimme des Zauberers und sagte, »Abu Hassan, deine Freunde sind es.« »Gut, ich dachte bereits, dass ihr das Wort vergessen hättet, auf welches ich mich verlassen habe, aber nennt hier meinen Namen nicht wieder. Man muss bei einem Werke, wie das unserige es ist, sehr vorsichtig sein. Habt ihr Werkzeuge mitgebracht?« »Ja, sie liegen in der Nähe«, antwortete Fritz. »So hole sie, damit wir beginnen können. Eine Laterne habe ich selbst bei mir.« Fritz brachte die Hacken und Schaufeln herbei, und dann wurden die Laternen angebrannt. Ihr schwacher Schein fiel auf die Hügel und den dahinter emporragenden Felsen. Es wehte ein leiser Lufthauch, in welchem die Lichter zu fackeln begannen. Dadurch schien es, als ob die Felsen und Bäume der Umgebung Leben empfangen hätten. Die dunklen Schatten und die hellen Reflexe bewegten sich und zuckten durcheinander. Die Sträucher nahmen fantastische Gestalten an, welche drohend ihre Arme erhoben und zornig über die Verwegenheit der drei Männer die Köpfe schüttelten. Es hätte nicht ein jeder dazu gepasst, zur Mitternachtszeit in der Tiefe des Waldes, in der Nähe eines so verrufenen Gemäuers, wie der alte Turm es war, ein Grab zu öffnen, um die Gebeine einer Leiche zu entführen. »Ich hoffe, man soll nicht bemerken, dass das Grab geöffnet worden ist«, fragte Müller. »Kein Mensch soll es erfahren«, antwortete Hassan in seinem südlichen Dialekte. »So wird unsere Mühe eine doppelte sein. Wir müssen den Rasen des Hügels vorsichtig abstecken, um ihn wieder anlegen zu können. Und ferner müssen wir alle Erdkrumen und alle Spuren entfernen, welche unser Werk verraten könnten. Sie begannen. Zunächst wurde der Rasen vorsichtig abgehoben und zur Seite gelegt und dann das Land des Hügels entfernt. Sie schaufelten es auf eine breite Felsenfläche, welche in der Nähe lag und keine Spur von Vegetation trug. Dann erst ging es über das eigentliche Grab her. Sie arbeiteten mit aller Anstrengung, um so bald wie möglich fertig zu werden. Aber dennoch währte es fast 2 Stunden, bevor sie in die Tiefe gelangten, in welche auf Kirchhöfen die Särge zu stehen pflegen. Nun gebrauchten sie die Hacken mit größter Behutsamkeit, bis endlich ein dumpfer Ton anzeigte, dass sie den Sarg getroffen hatten. Bald sahen sie das entfärbte, aber noch wohlerhaltene und feste Holz desselben emporblicken. Sie schaufelten die Erde rund um den Sarg hinweg und versuchten sodann, denselben herauszuheben. »Lassen wir ihn unten«, meinte Müller, »es genügt, ihn zu öffnen.« Hassan stimmte bei, und nun zeigte es sich, dass der Sarg sehr fest zugeschraubt war. Ein Taschenmesser diente als Schraubenzieher, ein mangelhaftes Instrument, aber es genügte doch. Endlich gab der Deckel nach. Müller stand unten und die beiden anderen Männer leuchteten ihm mit den beiden Laternen von oben herab. Er befand sich vielleicht in einer ebenso großen Erwartung wie Hassan selbst. Er hatte ja vermutet, es war ihm fast zur Gewissheit geworden, dass der Sarg leer sei. Aber dagegen sprach doch die Schwere desselben. »Den Deckel auf«, sagte Hassan. Müller folgte diesem Gebote. Er fasste den Deckel beim Kopfende an und hob ihn empor. 6 Augen blickten mit gespannter Erwartung nieder. Sie sahen keine Gebeine, sie erblickten halb verfaulte Sägespäne und Steine, mit denen der Sarg gefüllt war. »Allah Akbar, Gott ist groß«, rief Hassan erstaunt. »Was ist das?« »Ein Betrug, ein großartiger Betrug«, antwortete Fritz. »Die Baronin ist gar nicht begraben worden.« Müller lehnte den Deckel an die schmale Wand des Grabes, bog sich nieder und wühlte mit den Händen unter die Steine. »Ich fühle den Boden«, sagte er, »es ist nichts darin als Sägespäne und Steine.« »So hat man ein Blendwerk getrieben mit Liama, der Tochter unserer Zelte«, sagte Hassan grimmig. »Meine Augen sehen das Verbrechen und meine Blicke erkennen die Täuschung. Ich schwöre bei Allah, dem allmächtigen und allwissenden Gotte, dass...« Er hielt erschrocken inne. Ein mächtiger Donnerschlag erschütterte die Erde und ein blendender Blitz durchzuckte die Nacht mehrere Sekunden lang. Die Augen der 3 Männer waren von der Helligkeit derselben fast geblendet, und als die Umgebung wieder im Dunkel lag, sahen sie eine hohe, weiße Frauengestalt zu Häupten des Grabes stehen. Sie war tief verschleiert und sagte mit strenger Stimme, »Wen sucht ihr hier?« »Wir suchen Liama, die Tochter der Beni Arab«, antwortete Hassan, indem ihm ein Schauder durch die Glieder ging. »Sie ist nicht hier, sie ist tot«, antwortete die Gestalt. Müller hatte sich wieder vollständig gefasst. Er antwortete, »Du sagst, dass sie tot sei, aber ihre Gebeine sind nicht im Sarge. Wo liegt sie begraben?« »Sie ist zur Erde und Stein geworden, von dem sie gekommen ist. Lasst sie ruhen, sonst wird euch der Fluch Allahs treffen.« Sie hob gebieterisch den Arm und machte eine Bewegung, als ob sie sich zurückziehen wolle. Da aber fasste Müller den Rand des Grabes mit beiden Händen, schwang sich hinauf und rief, »Sie ist nicht zur Erde geworden, sie ist noch Fleisch und Blut, sie lebt, ich werde es dir sogleich beweisen.« Er streckte den Arm nach ihr aus, um sie zu fassen, aber in demselben Augenblick zuckten 100 Blitze um das Grab herum. Ein fürchterlicher Donner erscholl und unzählige Flammen entsprühten dem Erdboden und fuhren wie in allen Farben glänzende Schlangen durch die Luft. Müller war vollständig geblendet. Der Scheitern, Teufel ist da, fleht, sonst seid ihr verloren!« Diese Worte rief Hassan, dann warf er die Laterne weg und verschwand zwischen den Bäumen des Waldes. Die beiden anderen blieben stehen. Es war wieder still und dunkel geworden. Die weibliche Gestalt war verschwunden. »Was war das?« flüsterte Fritz. »Glaubst du an Gespenster?« antwortete Müller. »Fällt mir nicht ein«, meinte der wackere Ulanenwachtmeister. »Nun, so musst du doch gesehen haben, was es war. Sie meinen Pulver, Kolophonium und Bärlapsamen? Ja, das waren künstliche Blitze und auch der Donner war imitiert. Der echte Donner rollt, dieser aber bestand aus einzelnen Schlägen. Ich glaube, man hat einige Kanonenschläge angebracht, das ist alles. Was tun wir nun? Füllen wir das Grab wieder zu? Nein, man weiß, dass wir hier sind. Man beobachtet uns. Vielleicht hat man uns noch gar nicht erkannt. Dies würde aber sicher geschehen, wenn wir länger hier blieben. Lassen wir die Arbeit, das Grab zuzuschütten, denen über, welche es so gut verstehen, ein Feuerwerk abzubrennen. Ich weiß etwas Besseres, was wir tun können. Komm!« Diese kurze Unterhaltung war so leise geführt, dass man sie in nächster Nähe nicht hätte verstehen können. Müller machte den Schieber seine Laterne zu und steckte sie ein. Dann fasste er Fritz beim Arm und zog ihn fort. Als sie eine genügende Strecke zurückgelegt hatten, blieb er stehen und flüsterte: »Hassan ist ein abergläubischer Mohammedaner. Er ist fortgelaufen. Wir aber sind Christen und außerdem Soldaten. Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Wir kehren jetzt leise und unbemerkt zum Grabe zurück und beobachten, was geschehen wird.« Sie schlugen einen Umweg ein und schlichen sich nun von der anderen Seite auf das Grab zu, so vorsichtig, dass man ihr Nahen gar nicht bemerken konnte.